Prosit, Gregor.
Saucy Salamander.
Passt. Willkommen beim Biertacher Podcast 127.
Wir schreiben den 21. Oktober 2013.
Wir befinden uns in der Zypresse, Westbahnstraße 35a, wie jeden Montagabend, wenn es kalt ist.
Und der ganze Zirkus hier wird mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com, der Agentur aus Österreich, Internetagentur aus Österreich, veranstaltet. So.
Horst. Tja, dann zu meiner rituellen Frage. Also alle Anwesenden, also Gregor,
ja.
Hast du irgendwas Tolles erlebt, was du erzählen könntest?
Erlebt nicht ein bisschen.
Lass mich das rephrasen, ja, lass mich die Frage umformulieren. Gregor, hast du gelebt die letzte Woche?
Ja, durchaus. Immer. Immer 110%.
Okay.
Wahrscheinlich, hast du dir schon das neue Ubuntu installiert?
Ja.
Ja, na dann können wir darüber auf alle Fälle reden.
Okay.
Okay, ja. Und ansonsten habe ich ein Buch gelesen, fertig gelesen.
Auf deinem Tablet?
Präsent. Tablet lese ich ja nicht, ich lese am E-Book-Reader.
Also am Reader.
Ja, genau, richtig, am Reader. Und ansonsten habe ich ein bisschen Webcramses gesammelt.
Nicht viel. Ich war im Kino und kann wieder mal in voller Länge einen Film erzählen.
Okay.
Population Boom,
okay.
Und sonst absolut, ja, nur ein paar Kleinigkeiten jetzt gesammelt.
Dann steig mal ein.
Gut, dann fange ich gleich mal mit Kleinigkeiten an. Spiele-News. Einfach nur zwei kurz Sachen. Und zwar, also ich habe zwei Suchtspiele, mit denen ich viel zu viel Zeit verbringe. Das eine ist Dominions 4.
Ach.
Ein Strategiespiel.
ganz überraschend.
Und das andere ist Crawl. Also Stone Soap Dungeon Crawl.
Ein Roguelike,
was ich aber nicht im Textmodus spiele, sondern entschärft im grafischen Tiles-Modus. Und bei Roguelike ist jetzt vor kurzem Version 0.14 rausgekommen.
Okay.
Und die bringt halt neue Rassen und neue Glänzverbesserungen und noch ein bisschen bessere Grafik.
Und also Crawl war ja schon komplex und ist jetzt noch komplexer.
Ja, und sie tun aber auch immer wieder was raus. Also es gibt jetzt einige Rassen und Berufe nicht mehr bei der Charakterwahl. Also das
wirklich
Spiel, dem kannst du so richtig zuschauen dabei, wie es lebt. Ich muss sagen, das ist einfach sehr schön. Also Beispiel für Open-Source-Games, also die eine lebendige Community angezogen haben, die wirkt, dass das Spiel wirklich arbeitet und sich über die Jahre auch entwickelt.
Mhm.
Also nicht, dass du einmal ein Spiel hast und gnadenhalber wird dann noch ein Patch nachgereicht.
Das lebt.
Und dann ist es tot und verändert sich die restlichen Jahre nicht mehr, sondern wirklich ein lebendiges Spiel.
Mhm.
Und mit sehr schönen neuen Rassen.
Vielleicht für die Hörer, was ist ein Roguelike?
Ein Roguelike ist, wo du, also im Extremfall bist du ein Klammeraffenzeichen und rennst in der Draufsicht in einem Labyrinth aus Rufzeichen und Sternchen und Beistrichen herum.
Mhm.
Und siehst das im Textmodus und das soll darstellen, dass du bist dann so eine Art Krieger oder Zauberer, der in einem Labyrinth herumläuft, in einem Dungeon und dort Monster erledigt, Fallen entschärft, Zaubersprüche
also
wirkt und kämpft.
Genau. Ein rundenbasiertes Rollenspiel, sehr stark mit Zufall.
Sehr stark mit Zufall, ja. Man stirbt sehr oft und entwickelt einen eigenen Reiz.
Hm.
Und nur ein kleines Detail, also sie haben mehrere neue Rassen eingeführt. Es ist ein Djinn, der besteht aus Magi und eine Gargiol, so eine Steinfledermaus, also ein Wasserspeier. Der ist natürlich sehr anfängerfreundlich, weil er giftresistent ist und halt alles Mögliche. Und aber eins, das mich jetzt sofort fasziniert hat, weil die Idee einfach so schön ist, ein Lava-Ork. Also Ork kannst du natürlich auch spielen, die sind brutal und ein bisschen dumm und können gut hauen, aber schlecht zaubern. Und der Lava-Ork ist genauso, also auch brutal dumm, rennt gerne in einer Rüstung mit einer Axt oder einem Knüppel herum, aber noch dazu, wenn er sich aufregt, also weil er gerade kämpft, dann wird er immer heißer.
Okay.
Dann hat er so eine Hitze-Aura um sich und das siehst du auch so schön mit einem roten Balken, der immer mehr anschwillt.
Mhm.
Und dabei verändern sich seine Eigenschaften. Also erstens verbrutzelt er die Gegner in seiner Nähe, weil er halt immer heißer wird, aber es hat auch Nachteile, weil du kannst zum Beispiel keine Schriftrollen mehr lesen, weil die in deinen Händen verbrutzeln.
Ah, das hat natürlich dann exakte Auswirkungen.
Ja.
Es klingt so wie nach einem Berserker-Modus so ein bisschen.
Genau,
oder?
Ja, das kannst du auch kombinieren mit dem
Berserker.
Ja, also du kannst einen Lava-Ork-Berserker spielen.
Das ist auch ein Wahnsinn.
Und es ist halt so schön, weil du hast dann nicht nur deine Hitpoints und Magieanzeige so als Balken, ähnlich wie am Tachometer jetzt von einem Auto, halt die sich immer so rauf und runter gehen, sondern du hast auch eben diese Hitzeanzeige, wo du stehst, ja, du bist wieder gekühlt oder naja, du regst dich auf, deine Hitze steigt wieder so. Man kann sich das einfach sehr schön vorstellen. Ha, ich bin ein glühender Ork. Ha, das macht mich wütend. Ich brenne.
Mir hat es immer sehr gut gefallen bei Crawl, bei den Partien, wo ich zugeschaut habe. Da gibt es ja auch Götter und man kann sich Göttern anschließen und so. Und ein Gott hat mir immer gut gefallen, der Kartengott. Das ist der ein Netflix, Gott, wie heißt er?
Der Trickster-Gott,
genau. Trickster-Gott. Und da gibt es ja Kartendecks sozusagen, eigentlich, also ein bisschen wie bei Trading Cards. Und die verleihen dir, tun dir Gutes, Böses oder tun dir Zufall an.
Das genau.
Kann man das zusammenfassen.
Das Zufall ist einfach wirklich eins der super großen, also Zufall wird sehr, sehr groß geschrieben.
Der Number-Gott.
Genau.
Sehr gut.
Ja, und bei meinem anderen Spiel, Dominions 4, ist jetzt, glaube ich, die Version 1.0 rausgekommen. Und schon nennen, das stimmt nicht ganz, 0.099 und dann so ein Buchstabe. Also sie nähern sich jetzt sehr asymptotisch der Version 1.0 an. Man kann es auf die Sura kaufen für 20 Euro. Und das Spiel ist jetzt schon sehr reif. Also macht schon sehr viel Spaß zum Spielen.
Okay. Also wird noch, haben Sie eine Deadline irgendwann, wo uns dann wirklich dann so...
Nein, nicht, dass ich wüsste, aber es ist jetzt freigegeben. Du kannst es einfach auf die Sura kaufen. Auf Steam kannst du den Vorgängertitel mittlerweile kaufen und kannst es installieren. Du kannst es losspielen. Es hat jetzt keine super schweren Bugs mehr und die Hersteller, die Illwinter, sind berühmt dafür, dass sie also ihre Vorgängerspiele nicht Open Source, aber die haben es wirklich jahrelang mit Patches versorgt, weil halt immer, und zwar nicht ein Patch, der jetzt einen Fehler ausbügelt, sondern ja, da noch einmal eine neue Rasse und da eine neue Karte und da noch einen neuen Zauberspruch und so und da mehr Modding-Tool-Möglichkeiten. Also,
kommt immer mehr dazu.
Die haben auch sehr lebendige, langlebige Spiele. Und warum ich es eigentlich erwähne, ist, weil das, also die ganze Firma Illwinter ist einfach eine Nische, Indie. Klein, also besteht aus zwei Leuten, die das programmieren und haben dadurch nie diese Aufmerksamkeit wie jetzt ein GTA mit riesigen Werbebudgets erreicht. Aber es hat jetzt erstmals gegeben ein deutsches Review in einem halbwegs bekannten Online-Spiele-Review-Magazin. Und ich hoffe, ich sage es nicht falsch, bitte auf den Shownotes nachlesen, das heißt Gamers Global. Da ist unter anderem der Jörg Langer drin von ehemaligen GameStar und der Rüdiger Steinle, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, hat das Spiel reviewed. Und ja, ich freue mich sehr, dass halt meine Nischentitel überhaupt jetzt einmal im deutschsprachigen Raum so viel Beachtung finden.
Ja, der Jörg Langer wird ja immer erwähnt im Steel Forever Podcast. Auch schon ein bekannter Name, jetzt habe ich auch die letzten 30 Folgen, glaube ich, nachgehört.
30 Folgen?
Ja, mittlerweile, glaube ich, ist es schon. Oder haben Sie überhaupt so viele Folgen? Ich habe auf jeden Fall schon sehr viel, noch zwei oder drei Folgen noch.
Und hörst du dann chronologisch nach oder verkehrt?
Nein,
oder
je nach so? Lust und Laune. Gerade bei denen bin ich sehr, sehr sprunghaft, weil da ist dann irgendwie ein Day of the Tentacle oder LucasArts, das mich halt mehr so interessiert, so Adventure-Riege. Und dann, wenn ich mir denke, okay, aber ich würde schon noch gern alle hören, dann schiebe ich dann eher so die Strategie-Hauer ein, von denen ich noch nicht so viel gehört habe. Oder so 3D-Sachen wie Thief, was ich einfach nie so gespielt habe in der Form. Ja, so höre ich mich langsam durch. Bin glücklich. Ja, ich bin auch über was im Netz gestolpert. Über etwas, was mich diesmal nicht geärgert hat, sondern eher ermüdet. Es geht wieder um eine Story von Oracle. Oracle hat ein White Paper geschrieben fürs US-Militär. Oracle ist der Datenbankhersteller. Ja. Worin er vor Open-Source-Lösungen warnt.
Oracle warnt vor Open-Source-Lösungen.
Ja, weil diese höhere Kosten bedeuten, weil man mehr Support dafür anfordern muss und weil man sich in gewissen Situationen auch mit freien Lizenzen auseinandersetzen muss. Also diese typische Doppelzüngigkeit, wie wir von Oracle kennen, noch einmal doppelbütiger, weil sie ja selber an Open-Source-Projekten mitentwickeln, aber immer wieder
merkt man... Und damit ich das jetzt richtig im Kopf habe, sind Oracle nicht die, denen gerade Java gehört? Oder?
Ja.
Die Open-Source-Blabla-Sprache.
Ja, also wie gesagt, vor einem Jahr oder so hätte ich mich noch wirklich aufgeregt. Mittlerweile ist es nur noch ermüdend, weil es einfach ist ja so ein taktisches Geplänkel. Und jedes halbe Jahr kommt dann wieder so eine Story raus, wo sie so eine Angstmache-Kampagne gegen Open Source fahren.
Ja, aber ich würde sagen, ärgerlich. Auch im militärischen Bereich wird das nicht wahrer, dadurch, dass man eine falsche Aussage öfter wiederholt.
Im Gegenteil, sie haben ja Not, dieses White Paper dorthin zu schicken, weil gerade das US-Militär dafür bekannt ist, Open Source-Lösungen gerne einzusetzen.
Genau, nicht nur das US-Militär, es ist total nicht beim Thema, aber ich habe zufällig in Wikipedia was über Kriegsschiffe nachgeschaut, über Katamarans. Also es gibt auch mehrrümpfige Kriegsschiffe.
Okay.
Und da war ein Projekt aus Finnland und zum Beispiel, wo extra stand, ja, und die verwenden mehrere Linux-Cluster als internes Betriebssystem für ihre Kommando- und Feuerleitsachen. Also es wird auch in der Navy und in andere Navys eingesetzt.
Sinn macht, keine geschlossene Software zu verwenden.
Vor allem eine nicht-amerikanische Nation macht es auch Sinn, nicht einer amerikanischen Firma das Betriebssystem für die Kampfschiffe zu überlassen.
Hector Inside. Ja. Ubuntu.
Oder? Ja, oder haben wir da noch irgendwie hübschen Meldungen?
Du hast ja noch etwas
am Oder Anfang. Einfach erzähl einmal, du hast schon abgegradet von Ubuntu?
Ich habe auf meinen zwei Rechnern abgegradet, ja.
Und neu installiert oder einfach das rollende Upgrade gemacht?
Das rollende Upgrade bei beiden Rechnern, wobei beim einen habe ich nicht die Ubuntu-Oberfläche im Einsatz, sondern die GNOME-Shell. Und auf dem anderen habe ich das Unity, die Default-Ubuntu-Oberfläche laufen.
Und hat überall schön abgegradet?
Ja, am Anfang hatte ich ein paar Probleme. Ich weiß nicht, ich habe es relativ bald, nachdem Ubuntu gesagt hat, dass das Social Salamander veröffentlicht ist, angeworfen. Und da hatte ich Probleme, mich mit den österreichischen Update-Servern zu verbinden. Da hat er gemeint, ja, weiß nicht, findet die Paketquelle nicht.
Ja, das hatte ich auch einmal, ja.
Aber ich glaube, ich habe dann, glaube ich, einfach die Quelle geändert, wo ich mir gedacht habe, auf Server, die vielleicht nicht so behammert werden irgendwie. Und das hat dann funktioniert. Und dann ist es aber sehr sauber durchgelaufen. Mittlerweile, was mich auch gefreut hat, wenig Zwischenfragen, weil das war bei früheren Update-Prozessen noch mehr und das ärgert einen, weil man geht gern mal irgendwie raus, einkaufen und denkt sich, ah, da rutscht jetzt das
Update. Wenn ich zurückkomme, ist das gemacht und dann ist er bei 10% stehen geblieben und du musst in der Frage mit
Yes beantworten. Richtig, also das ist nicht ganz weg, allerdings haben sie es, am Anfang sind es so 3-4 Fragen und ich glaube dann während dem Installationsprozess ist es ganz am Ende noch eine Konfigurationsdatei, die nochmal nachfragt, ob sie geändert werden soll oder nicht, aber prinzipiell muss ich sagen, hat da eine Verbesserung stattgefunden.
Ja. Ich muss auch sagen, es ist selten so smooth verlaufen.
Ja. Also wirklich. Auch danach alles in Ordnung?
Ich habe jetzt noch nicht alle Drucker und Scanner und alles wirklich super ausgetestet und auch erst einen Rechner abgegradet, aber bis jetzt habe ich noch überhaupt nichts entdeckt, was nicht funktioniert.
Ja.
Was eigentlich sonst fast immer war. Also man hat dann plötzlich kommt man dann drauf, das war ja das letzte Mal vor dem Upgrade und so, wer weiß, ob das jetzt noch funktioniert, aber hat wirklich alles sauber getan.
Ja. Ansonsten maximal unspektakulär das
Update. Ja, aber das ist eigentlich das größte Kompliment, das man machen kann,
dass das einfach nichts verändert und Ding ist. Ja, also ich muss sagen.
Nichts verändert, irgendwas ist jetzt wahrscheinlich schon besser.
Es gibt ein neues Feature, diese Websuche haben sie, glaube ich, erweitert. Die Desktop-Suche, die auch Webergebnisse liefert. Das habe ich aber eh von Default aus ausgeschalten. Das finde ich nämlich ein bisschen im Irrweg. Und mir ist aufgefallen, bei mir, also meine Hardware ist ein guter Detektor, ob Distributionen prinzipiell gefühlte Geschwindigkeitsgewinn oder verlangsamen sich mit einem Update, weil...
Du spürst
mit,
das.
Ja, mit einem Gigabyte RAM und wirklich langsamer Platte und minimalster Hardware-Konfiguration. Sehe ich das und spüre ich das und es ist ein bisschen flotter, allerdings kann ich nicht nach den ersten Tagen nicht sagen, ob das daran liegt, dass der Chrome oder die Browser abgedatet worden sind, auch der Unterbau von Unity, also den sie noch verwenden, nämlich die GNOME-Version, ist auch um eine Version nach oben gesprungen. Ja, es schaut sauber aus, also ich kann überhaupt nichts sagen. Ja, also funktioniert soweit und ja. Leider hat sich ja der Ding, wie ich heute lesen musste, der Shuttleworth wieder zu Wort gemeldet.
Magst du den Blog nicht?
Ich bin ja immer Ding. Gott sei Dank ist der Florian noch nicht da, der wird uns überhaupt schimpfen, dass wir über Ubuntu reden.
Ah ja,
da ist er ganz schnell weiterreden. Ich finde ja Canonical generell interessant, weil mich immer Sachen interessieren, wo versucht wird, mit Open Source Software Businessmodelle zu entwickeln. Und sie haben halt da viel weitergebracht, aber auch viel Umstrittenes. Ist ja auch in Ordnung. Ist ein politisches Feld auch und sie haben einige Sachen in letzter Zeit zu Recht kritisiert, dass sie Entscheidungen in ihrer Wahl ihrer Technologien zu spät kommuniziert haben. Und da auch relativ gegen den Trend irgendwie der Open-Source-Szene steuern. Und da hat der Prompt jetzt mal, wie er so bekannt ist dafür, sehr markige und sehr rentige Blogposts zu verfassen, hat er jetzt einen Blogpost verfasst, wo er von der Open-Source-Tea-Party spricht, die versucht ihm die Fakten im Mund umzudrehen und irgendwie so in dieser Richtung. Und da geht es jetzt gerade hoch einher. Wer das nachlesen möchte, das Blogpost ist ja öffentlich einlesbar. Und auch jetzt die Reaktion, ich glaube, am Anfang war mainly vom Chef von KDE-Projekt, war da Kritik zu hören. Da möchte ich auch gerne eine offene Diskussion mit ihm führen. Muss man sich schauen, wie jetzt
die Wohnung, sehen, wie das weitergeht.
Wie das weitergeht, ja. Auf jeden Fall spannend. Es hat sich auch jetzt nicht so viel getan. Vielleicht kann man auch das vorschieben, weil sie jetzt wirklich aktiv an ihrer mobilen Variante für Smartphone arbeiten. Mhm. Und es gibt jetzt auch eine neue Vorab-Version von der mobilen Ubuntu-Variante, die man sich auf einem Nexus beispielsweise installieren könnte.
Also fürs Phone jetzt schon?
Fürs Phone, ja. Mhm. Also weil das ist der große Plan.
Die ist aber noch Pre-Alpha oder also noch nicht final, oder?
Nein, die ist noch nicht final, also wie das Vorab-Version, genau richtig. Die läuft dann auch schon mit dem neuen eigenen quasi X-Server, der Mir heißt. Und ja, kann man sich anschauen. Den Mir-Server, den hatten sie eigentlich auch für diese Version versprochen, ist aber auch nachverlegt worden, ist sich einfach nicht ausgegangen. Und ja, muss mal schauen, was sich tut.
Eine Meldung zu Ubuntu, die ist jetzt schon länger her, das habe ich auf Google Plus gesehen, es wurde verlinkt, ein Blogposting von einem Lehrer aus Südafrika, und der hat gesagt, also sie haben vom Ministerium oder von der Schulleitung, ich führe sogar vom Ministerium, zumindest in dieser Provinz in Südafrika, Befehl gekriegt, nicht Ubuntu zu verwenden, weil das die Kinder verwirrt oder so.
Verwirrt?
Ja, ja. So eine, und ich habe dann, aber außerhalb von dem Blogposting, ich habe diese Meldung sonst nirgends mehr gesehen, also außer auf Google Plus. Ich habe jetzt nicht genau nachrecherchiert, ob das jetzt nur eine Einzelmeldung war oder ob da viel dahinter steckt. Aber ich werde versuchen, das in die Shownotes rein zu verlinken.
Ja.
Ich habe gedacht so, was passiert eigentlich nur in Österreich? Solche Mails, aber anscheinend gibt es das woanders auch. Das ist natürlich besonders traurig, wenn man weiß, dass Ubuntu aus Südafrika kommt.
Ne, und ja, dort eben auf den Heimterror.
Ja,
weil im Gegensatz zu dem Ding, was die Erfolgsstory, die sie da gegeben hat, dass jetzt, oder Erfolgsstory, dass die französische Gendarmerie,
die ist schon länger auf Linux, ja.
Ja, auf Linux, und ich glaube, sie verwenden auch Ubuntu als Distribution.
Und sie haben vor allem Studien gemacht, wie viel Geld ihnen das konkret gespart hat und so. Also sie wissen auch, dass sie was Gutes tun. Ja, eine traurige Meldung habe ich, nämlich, das ist aus dem Online-Standard. In Österreich gibt es das Spielemagazin, nämlich Gamers.at und Console.at.
Ja.
Wenn ich es richtig habe. Und die stehen zum Verkauf. Also sie sind nicht pleite, aber man kann sie sich kaufen. Mhm. Also die Inhaber stoßen sie sogar ab. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Versteigerung schon vorbei ist. Die Meldung war, glaube ich, vom Anfang der Woche. Und das trifft mich insofern, als ich mich ganz gut verstanden habe, weil die waren immer meine Standnachbarn auf der Game City im Wiener Rathaus, auf dieser Messe. Also seit jetzt 3 Jahren war ich immer neben denen und habe halt gesehen, wie die da sich halt bemühen um Kunden und in Österreich halt eine Spielezeitschrift machen. Und haben natürlich auch geplaudert, wie es ihnen geht und so. Und sie haben man schon gemeint, ja, es ist nicht leicht. Also Zeitschriften derzeit und PC-Zeitschriften im Speziellen ist derzeit was eher runtergeht und online bringt aber noch nicht so viel werbungsmäßig. Also so ein schwieriges Umfeld, aber anscheinend hat da jetzt irgendjemand das Handtuch geschmissen und gesagt, okay, wir brauchen Leute, die da Geld reinstecken oder das kaufen.
Das waren Zeitschriften, also wirklich in Papierform?
In Papierform, aber mit halt angedockter Online Community und Homepage und die dann wieder andere Online-Produkte anzieht und so. Also wie man es halt heute macht, so ein kleiner Medienkonzern. Mhm. Was mir halt gefallen war, dass die den österreichischen Markt bedient haben und einfach versucht haben, da regional was Unabhängiges aufzubauen.
Ja.
Und auch die Typen, soweit ich sie kennengelernt habe, waren sehr sympathisch oder sind sehr sympathisch. Also ich hoffe, sie können mit einem anderen Eigentümer weitermachen. Mhm. Mit einem anderen Partner. Ja, über Lernplattformen.
Ja, ich habe da noch eine Story. Die iVersity, hast du von der was mitbekommen?
Ja, die war jetzt in Matrix drinnen, im Ö1-Journal und im Digital Leben sind die abgehandelt worden. Mhm. Aber ich habe sie speziell jetzt noch nicht angeschaut. Ich habe mich sehr viel mit der Khan-Akademie beschäftigt.
Genau, die hatten wir, kann man in diversen früheren Episoden nachhören.
Und da tut sich auch was. Aber erzähl mal du von der iVersity. Ich weiß nur, dass das ein aus Deutschland ist, ein deutschsprachiges Projekt.
Ja, ein deutschsprachiges Projekt. Und hinter diesem Projekt steht eine Firma, gleichnamig, die auch iVersity heißt. Sie haben zum Start etwas von 150.000 Studenten gesprochen, wollen 24 Kurse insgesamt anbieten, also relativ überschaubarer Kanon. Und ist auch so eine Online-
Und arbeiten Sie mit einer speziellen Uni zusammen oder weiß man da noch nichts?
Ich glaube, das soll dann ganz eigenständig werden. Also es soll dann ebenso, Sie haben sich verglichen mit der Fernuniversität Hagen.
Ja, die gibt es ja. Und
genau so ein Konstrukt wollen Sie auch. Also insofern also
die eigene Online-Fernuniversität.
Richtig, genau. So ist das Konzept. Muss man mal abwarten, wie das ist. Du hast ja schon ein paar Mal erzählt von so Lernplattformen, die am Anfang vor allem auch Schwierigkeiten haben mit Auslieferung und wie das dann läuft und wie man dabei bleibt. Aber interessant, tut sich da mal
so. Auf jeden Fall toll, dass da auch für einen deutschsprachigen Markt was passiert.
Ja.
Über Khan Akademie hat mich gestern eine E-Mail erreicht, aber dazu jetzt ein Hintergrund. Ich interessiere mich derzeit gerade sehr für die Khan Akademie, also ich versuche damit gerade Mathematik zu lernen, weil ich gerade ein spezielles brauche und muss sagen, ich möchte nie mehr ohne Khan Akademie Mathematik lernen müssen. Ich kann es auch nur jedem empfehlen, der jetzt irgendwie selber in der Schule ist oder in einer Ausbildung oder Kinder hat und denen bei den Hausübungen helfen muss oder so, bitte nehmt Khan Akademie, das ist so geil. Und speziell die Videos sind jetzt okay, da erklärt halt der Saal Khan erklärt halt selber da jetzt so mathematische Topics und man kann es halt vor- und zurückspielen, das ist ganz okay. Aber das, was wirklich Spaß macht, ich muss echt sagen, Spaß, ist der Übungsteil.
Okay.
Und der ist, also es gibt Khan Akademie übrigens auch, man kann auch Python damit lernen, es gibt verschiedene Topics und Felder, wo es Videos dazu gibt, aber der Übungsteil ist am besten ausgebaut für Mathematikaufgaben. Und da kann man, also es ist ein Badges-System, also man gewinnt dann so Punkte und Energiepunkte und so und alles so mit sofort Belohnung und Gamification. Aber das ist sehr schön, man sucht sich sozusagen ein Topic aus, was man üben will und kriegt dann so Aufgaben und dann steht da immer so eine Anzeige wie beim Videospiel, ja, du musst 5 in Serie richtig haben oder 3 in Serie richtig haben, ne, und dann versucht man das zu lösen und dann, wenn man es schafft, geht es einen Balken hoch und man kriegt so Punkte wie einem Bonuslevel von einem Videospiel und freut sich einfach,
dass das ist man schon das so eine Art Gamification.
Ordentlich Gamification, aber macht auch Spaß, weil man sozusagen einen Hausaufgabengenerator hat oder einen Übungsgenerator mit eingebauter Lösungsprüfung und auch mit eingebauter, man hat immer einen Knopf Schritt für Schritt Lösung anzeigen oder nochmal zu dem Video springen, wo das erklärt wird. Also du kannst wirklich in deinem eigenen Tempo das lernen.
Arbeiten.
Und manchmal brauchst du ja, da hast du zwar was theoretisch verstanden, aber musst du es halt wirklich üben, um sicher zu sein und um Routine zu kriegen. Und das ist super. Also wenn du irgendeine Prüfung vor dir weißt und okay, ich muss jetzt, keine Ahnung, Integrale können und ich habe das schon längst vergessen, wie das geht. Und dann kannst du genau dieses Ding herauspicken und einfach so, jetzt übe ich mal ein paar Integrale und schau, wie ich so bin. Also das geht sehr schön. Und da gab es jetzt vor kurzem eine Meldung, Khan Akademie ist jetzt anscheinend vollständig in spanischer Sprache. Das nutzt uns als Deutschsprachigen jetzt wenig, aber ich denke, das ist extrem toll für die ganzen OLPC-Projekte und ja überhaupt für den ganzen lateinamerikanischen Bereich, weil man kann, da gibt es auch im Netz Anleitungen dazu, man kann die komplette Khan Akademie mit allen Videos, mit diesem Badge-System, mit diesem Aufgabensystem, mit diesem Belohnungssystem und Punktesystem, kannst du auf einer relativ billigen Hardware, also es reicht sogar Raspberry Pi aus mit Festplatten, also du musst natürlich mehr dazu stocken, ne? Den als Server lokal installieren, für Gegenden, wo es jetzt halt kein verlässliches Internet gibt, aber verlässliches Intranet.
Ja.
Wie zum Beispiel eben eine Schule, die können sich sozusagen so einen eigenen Schulserver aufsetzen, dort, wenn die Festplatten groß genug sind, das komplette Khan-Akademie-Material hosten und hat jetzt ihre schulinterne Khan-Akademie. Und das ist super.
Also ich denke, interessant.
Ja. Wenn das jetzt jemand noch hertut und packt das den Server in einen Koffer und Solarzellen drauf und du packst das nur irgendwo auf und stöpselst ein paar OEBCs oder Dings drin, hast aber eine super mobile Lehrstation, die extrem viel kann. Also
Sie haben das alles auch so lizenziert, dass das so frei verwendbar ist. Dass das
ganz genau, die sind sogar Creative Commons lizenziert, die Khan Akademie Sachen. Das Einzige, was jetzt noch nicht wirklich so ist, du hast jetzt nicht sehr viele Möglichkeiten, selber was dazu zu tun.
Okay,
also du kannst jetzt nicht, ich erkläre Quantenphysik-Video gleichberechtigt dazustellen. Das geht ein bisschen schwierig. Andererseits, dass Creative Commons lizenziert ist, du kannst den Dreiviertel von dem nehmen und ein anderes Intro dazu sprechen und dann halt selber versuchen, deine Gregor-Akademie aufzumachen. Das geht schon.
Gregor-Fieber, ja.
Aber also, es ist jetzt nicht so wie Wikipedia, dass ich jetzt irgendeine Seite umschreiben kann. Ist vielleicht auch ganz gut, wenn man jetzt denkt, wie viele Leute weniger Ahnung von Mathematik haben und dann
Blödsinn reinschreiben. Da ist das voll interaktive Modell nicht so geeignet.
Möglicherweise. Ich denke, man könnte es auch machen. Keine Ahnung. Also ich lese auch immer, da gibt es dann, also du kannst jeden Video super kommentieren und so, und da steht dann immer wieder Kritik, ja, ich würde gern das verbessern, aber das geht jetzt nicht oder meine Verbesserungen würden nicht.
Ja, man könnte sich da so einen Upstream-Prozess überlegen. Ja. Also,
es geht sicher mit gutem Willen. Aber auf jeden Fall haben sie es anscheinend jetzt geschafft, komplett auf Spanisch zu übersetzen. Ich nehme an, mit Hilfe von vielen Freiwilligen, ich habe jetzt aber keinen genauen Einblick.
Cool.
Zudem noch eine super kleine Meldung, ist auch älter, ich hoffe, ich schaffe das noch, die auf der Shownotes zu verlinken. Khan Akademie wird auch eben diese Offline-Lösung von Khan Akademie wird witzigerweise auch eingesetzt in amerikanischen Gefängnissen, weil die eben auch kein verlässliches Internet haben und das auch nicht auf ihren Prioritätslisten steht. Und da gibt es aber so, ich nehme an, Schulabschlusskurse für Insassen sozusagen, die sozusagen einen Schulabschluss nachholen können oder einen Qualifizierungstest machen. Und da war halt auch ein Report in so einem Online-Magazin, wo ein Gefängnisdirektor zitiert wird, dass sie halt das den Inmates erlaubt haben, mit Khan Akademie sich vorzubereiten auf diese Prüfung. Und dass dann das erste Mal überhaupt war in der Geschichte des Gefängnisses, dass eine ganze Klasse die Prüfung geschafft hat. Und auch, dass das sehr gut angekommen ist. Also, dass die Leute das sehr gern gelernt haben und benutzt haben. So viel zum Thema Online-Lernen.
Digitales Lernen.
Die Wahrheit über Fall Harry Kubrick, was
ist das? Ja, das ist das Buch, das ich gelesen habe.
Okay, schieß mal los.
Ja, wurde mir empfohlen, ist relativ neu, 2013 erschienen, ist von einem ganz jungen Autor, der Joel Dicker heißt, glaube ich, oder so, ein Schweizer, 28 Jahre alt. Und ein gutes Buch, aber ärgerlich auf einigen Seiten.
Warum ärgerlich?
Ja, wie soll ich das erklären? Es ist formal sehr gut, aber der Inhalt ist teilweise sehr klischeebehaftet. Ich beginne vielleicht mal mit der Handlung. Die Handlung beschreibt der Autor.
Noch, das ist ein Roman? Das
ist ein Roman. Okay, ja. Also der Autor schreibt aus der Ich-Perspektive und beschreibt, wie er den Harry Kubert, das ist ein alter Freund von ihm, auch ein Schriftsteller, der ihm alles beigebracht hat. Und diesen besucht er eines Tages und eine Woche nach dem Besuch von seinem alten Lehrmeister wird ein Fall aufgedeckt, der sich 1975 zugetragen hat, in dem dieser Harry Kubert verwickelt ist, nämlich in die Ermordung eines damals 15-jährigen Mädchens.
Also schon ein bisschen her.
Ja, schon ein bisschen her, aber Harry Kubert sitzt im Gefängnis und dieser Autor selber gerade in einer Schaffenskrise fährt zurück zum Harry Kubert, der wohnt in einem kleinen Dörfchen, amerikanisches Kleindorf und beginnt jetzt dort den Fall aufzuklären. So.
Jetzt. Also das Ganze wird dann so eine Art Detektivgeschichte?
Es ist ein klassischer Detektivgeschichte und das, was mich geärgert hat daran, sind die Charaktere drinnen, sind wie in einem Gonzalez ist der falsche Ding, vielleicht wie Stephen King, sehr auf Schablone, sehr schablonenhaft, sehr voraussehbar.
So flach.
Wirklich, ja, flach nicht, aber wenn du das liest, dann hast du den Film ablaufen. Das ist einerseits sehr gut, das macht es so im guten Sommerbuch, wenn man so am Strand liegt, perfekt, weil man muss sich wenig anstrengen irgendwie. Andererseits halt auch ärgerlich, dass das sich halt so platt tritt, weil formal ist es sehr gut, weil dieses Buch hat mehrere Metaebenen. Weil während dem Buch beschreibt er, wie er dieses Buch nämlich gerade schreibt. Also
Klingt das nicht so ein bisschen nach Hirnwichsen? So?
Ist es, aber dadurch kommt eine relativ interessante Erzählstruktur heraus, weil er dann dadurch ein bisschen in den Zeiten springen kann und diverse Dinge über den Fall kommen erst im Verlauf des Buches heraus, die er aber schon früher anders beschrieben hat.
Also das literarische Äquivalent einer Rekursion so ein bisschen?
Es hat eine sehr starke rekursive Sache. Also wir Techniker, Literatur und Rekursion.
Das passt zusammen.
Ja, herrlich. Ja, genau. Und das ist eine der Metaebenen, die es sehr interessant macht zu lesen. Eine andere ist, es kommt immer am Anfang des Kapitels, dieser Harry Kubert hat ihm während ihrer Freundschaft so 31 Tipps gegeben, wie ein Autor ein gutes Buch schreiben kann oder ein guter Mensch sein kann, aber meistens, wie man gute Literatur schreibt. Da sind halt so Regeln drinnen, wie so die ersten paar Seiten zählen. Wenn sie dann dich nicht mögen, dann hast du schon verloren. Und blablabla, während es sicher. Aber während man liest, kommt man drauf, dass er diese Binsenweisheiten sehr wohl beachtet hat und dass die alle dann schon eintreffen in diesem Buch auch. Ja. Also teilweise auch natürlich. Ja, genau, das ist die dritte, es ist eine dritte Metaebene. Es ist, wie gesagt, das ist ein formalen, wunderbar zu lesen.
Ist aber trotzdem flüssig?
Total also, flüssig.
Das ist nicht irgendwie anstrengend.
Es ist dadurch, dass es, wie gesagt, auch plakativ ist und da dieser der typische Dorfbulle, der Ding und die Familien, die in einem kleinen eine Familie arbeitet in einem amerikanischen Diner und brät dort Burger und die Mutter möchte immer ihre Tochter, die einmal Schönheitskönigin war, möchte sie gern schnell verheiraten. Also weißt du, all diese Erzählmuster, die einem so gegenwärtig ist, genau. Also wie gesagt, im Kern in der Geschichte vielleicht kann man das abtun als ja, ist klischeehaft, hat mich auch geärgert, aber das Formale ist so gut, dass es trotzdem ein lesenswertes Buch ausmacht.
Okay, nochmal den Titel zum
mit dem die Wahrheit über den Fall Harry Kubert.
So. Okay, jetzt Florian.
Ich habe keine Themen.
Keine Themen?
Er sagt B.
Wir haben schon heimlich ohne dich Ubuntu den neuen Release besprochen.
Also, keine Ahnung.
Damit deine Zornesfalten nicht so groß
werden. Ich krieg das überhaupt nicht mehr mit.
Ja, es war
es ist so, wie wenn ein neues Windows 8.1 ist draußen, angeblich. Also.
Windows 8.1 ist tatsächlich.
Kannst du über Arch Linux irgendwelche Neuigkeiten erzählen oder einfach nichts zu erzählen, weil es funktioniert? Und
das ist ein Rolling Release, es geht halt immer weiter, kontinuierlich, gibt es nichts wirklich große Neuigkeiten, außer GNOME 3.1.10 ist ja da.
Ja, das ist zum Beispiel etwas, was man erfinden kann zum Ubuntu Release. Die picken immer noch auf 3.8 und ich habe mir überlegt, ob ich nicht GNOME Ubuntu diesen Remix nehmen soll. Ja?
Ubuntu oder?
Hat es geheißen, dass es heißt, aber tatsächlich haben sie es jetzt wirklich GNOME Ubuntu genannt.
Ja, weil GNOME Ubuntu klingt ja nach GNU.
Ja, es ist auch blöd. Aber es wäre auf jeden Fall, hätte ich mir gedacht, das wäre eine Variante von ganz Ubuntu, weil ich auf Unity auch nicht stehe, wenigstens eine gute GNOME Shell irgendwie zu haben. Bin aber draufgekommen jetzt im Release, dass sie auch auf 3.8 setzen. Und das geht halt nicht. Dann haben sie sich die einzige Existenzberechtigung, die sie für mich zumindest interessant machen, weggenommen. Weil was hält mich ab, einfach Ubuntu zu installieren und die GNOME-Shell nachzuinstallieren?
Naja, das ist in der nächsten Version, wo dann nicht mehr gehen wird. Wenn sie wirklich GNOME auf mir gehen, wird GNOME nicht mehr wirklich gehen.
Da hast du recht. Aber da wird dann GNOME-Ubuntu, jetzt sage ich auch schon GNOME-Ubuntu, GNOME-Ubuntu auch ein Problem haben, weil die müssen...
Nein, die werden halt entweder weiter X-Server, wahrscheinlich am Anfang nachher Wählen verwenden. Ja, genau. So wie es auch Kubuntu, glaube ich, oder irgendwie gab ein paar, die das angekündigt haben.
Aber wenn sie dann noch anknüpfen an Ubuntu, haben sie da jede Menge Dinge. Apropos Arch Linux, hat Arch Linux eigentlich einen Installer?
Nicht mehr, nein, den haben sie rausgehört. Also es gibt der Installer ist ein Befehl, ist ein Packstripe auf die Partition und es ist da, also...
Okay, also das ist einfach...
Es ist unnötig eigentlich, es ist einfach wegraditionalisiert worden, was nicht gebraucht wurde.
Geil.
Weil im Endeffekt, du musst halt ungefähr wissen, wie du deine Partitionen machst und wie du deine wie du partitionierst und wie du die formatierst. Mhm. Dann machst du einen Befehl und das System ist mal drauf.
Deswegen kein... Du spielst einfach das System als Files drauf und...
Du hast ein Skript, was dir... es gibt Install-Skripts, also es gibt keinen Installer so, aber das heißt einfach ein Packstrap, dann kommt der Paketmanager, haut einmal alles rein, was er braucht. Du kannst dich rein change routen, hast schon ein fertiges System im Endeffekt. Und dann musst du halt installieren, was du brauchst.
Okay.
Und du hast halt nicht viel am Anfang, nur wirklich Base. Und das ist das Gute dran. Ja, man hat nicht so viel Zeug dabei, was man gar nicht braucht.
Ja, das Gute für technisch versierte Leute, aber ein Ausschlusskriterium für nicht so technisch versierte Leute, oder?
Ja, mei. Das ist ja auch nicht das Ziel von Arch.
Ja, ist nicht das Ziel von Arch.
Das System für Leute, die wissen, was sie tun.
Ja, so wie Gentoo, nur dass es besser funktioniert.
Das bessere Gentoo.
Ist so mehr oder weniger,
ja. Ja, wir begrüßen ganz frisch eingetroffen den Harald. Servus,
Harald.
Ja,
hallo.
Ja, der arme Harald kann jetzt nicht mit uns anstoßen, weil er kein Bier hat.
Bevor ich kein Bier habe, sage ich nichts.
Kein Wort.
Müssen wir halt über was anderes reden.
Was ist mit deinem Film, Horst? Wolltest du nicht über den?
Ja, wird aber länger dauern, weil ich ihn wieder komplett erzählen werde.
Wirklich?
Ja, wirklich. Der war so.
In Echtzeit.
Du musst wieder wegkommen vom Konzept, Filme im Gesamten zu erzählen. Versuch
ich werde es ein bisschen kürzen.
Ja, genau.
Teaser, ein bisschen spannend das. Nicht das Ende erzählen.
Diesmal ist es eine Dokumentation.
Population Boom und ich weiß, dass sich den keiner so anschaut.
Das ist ein schlechtes vermittelt, dass du ein schlechtes Menschenbild hast.
Also, ich wollte ihn auch anschauen, aber dann haben sie mich nicht erinnert, dass wann sie gehen und dann bin ich nicht mitgegangen.
So viel dazu. Jo, na gut, dann.
Wo haben sie denn gespielt?
Im Cine Center. Mhm. Und hat eine Home. Na, Moment, da rede ich jetzt falsch. Nein, verwechsel ich. Okay, auf jeden Fall, was sehr schön ist, im Kino lag eine kleine Zeitung auf, nämlich wirklich bestehend aus zwei so A4-Platteln oder einem gefalteten A3-Plattel, aufgemacht wie eine Zeitung, nur mit Sachen über Population Boom. Also nicht so das Programmheft zum Film, sondern die Zeitung oder das bessere Flugblatt zum Film. Und das war recht schön. Und ja, gut, dann versuche ich das nur in Kürze zu erzählen. Also es geht um einen so einen mittelalterlichen Herrn, der so leicht teddybärhaft ausschaut und mit grauen Haaren und Anzug und Regenschirm läuft er in allen möglichen Gegenden der Welt herum und macht sich Sorgen über den Population Boom, weil er hat, wie wir alle als Kind gelernt, ja, die Welt geht unter, weil zu viele Leute da sind und die verbrauchen zu viele Ressourcen und alles ganz schlimm. Und dann konfrontiert er halt, also er fragt dann einfach Leute, die sich damit beschäftigen, also Demoskopen und Jugendforscher und Bevölkerungsexperten und so in verschiedenen Erdteilen zu diesem Thema. Und was halt rauskommt ist, dass der erste Population Boom Warnung kam 1700 irgendwas raus, wo man halt dafür prophezeit hat, fürs 1860 die Welt untergeht, weil zu viele Leute da sind. Und das ging dann halt immer so wieder weiter. Also, und er redet dann auch mit so UNO-Mitarbeitern, die sich mit dem Thema beschäftigen und die sagen, es gibt keine harte Zahl, wie viele Leute zu viel ist, weil man das auch in den 70ern hat man gesagt, 4 Milliarden, das wird sich nicht ausgehen und dann die 4 Milliarden Grenze
über. Also es wird noch immer nach oben geschoben.
Ja, ja, es wird nach oben geschoben. Und seine Kernthese ist, es ist nicht so ein Problem, wie viele Leute es gibt, sondern eher wie die miteinander umgehen und wie man den Reichtum der Welt gerecht aufteilt. Das ist jetzt eigentlich nicht so.
Das ist jetzt nicht revolutionär, aber
immerhin nicht revolutionär, aber
ist es auf jeden Fall ein Gedanke.
Und sehr, sehr nett durchargumentiert vor allem. Ne? Und ja, dann redet er halt das in Afrika. Ja, jeder weiß ja, Afrika, die kriegen so viele Kinder und so. Ne? Und dann sieht man so typische Afrika startet, wo so urviel Stau ist und urviel Menschen und dann fragt er halt so, kauft er dort eine Zeitung und fragt die Leute, ja, was steht da in der Zeitung und geht ins Slums hinein und immer war so auf eine sehr nette, heitere, zurückhaltende Art und redet halt mit den Leuten und dürft auch einen guten Schmäh haben, man sieht im Nachspann urviel lachende Leute halt, die mit ihm da reden und anscheinend hat er sehr gute Art.
Wie ein bisschen, also so eher reportagenmäßig, er ist immer ein Moderator, so ein bisschen wie ein freundlicher Michael Moore.
Ja, wirklich, das kann man sagen. Also ohne Michael Moore, ohne irgendeine Aggressivität. Genau. Eher die Aggressivität, wenn du merkst, er stellt schon schlaue Fragen und bringt die Leute auch dazu, das zu sagen, was er hören will, aber er fragt auch die richtigen Leute.
Ne? Okay.
Manchmal stellt er sich dann extra dumm und stellt so extra dumme Fragen, einfach um eine einfache Antwort zu kriegen. Mhm. Er redet dann mit einer Friedensnobelpreisträgerin in Bangladesch, die halt sagt, ja, die Reichen werden ein Problem haben, wenn alles krachen geht, ne? Ja. Weil die sind nicht gewohnt mit wenig Auskommen. Die Armen werden schon überleben, weil die leben jetzt vom Müll halten.
Und so. Aber schon jetzt die
Skills. Er redet zum Beispiel in China, redet er mit dem Familienplanungsministerium.
Was interessant ist, die haben ja die Ein-Kind-Politik.
Ein-Kind-Politik, genau. Und es geht auch, dass zum Beispiel von Kissinger da eine Doktrin rauskommen ist, also dass die Entwicklungsländer nicht so viele Kinder kriegen sollen. Und wo halt dann redet er mit Kritikern, einem mexikanischen Verhandlungsführer, der damals dabei war, der sagt halt, man vermutet halt, dass die Amis Angst gehabt haben, dass sie ihre Führungsrolle verlieren, wenn sie jetzt nicht mehr die relative Mehrheit haben, was ja auch irgendwo eingetreten ist. Und in China ist interessant, dass dann zum Beispiel wird dann auch ein Kritiker von der chinesischen Bevölkerungspolitik. Im Ministerium darf der auch reden mit dem, also anscheinend ist der ein Kritiker mit guten Kontakten. Mhm. Und der sagt dann ja. Also,
oder nachher verschwunden.
Nein. Prost. Und der sagt halt, na, man sollte die Ein-Kind-Politik ändern, weil es halt auch sehr viele Nachteile für China bringt. Und zum Beispiel einen Burschenüberschuss und, ja, und gewisse Sachen nicht funktionieren.
Nee, die Überalterung wird dann schlimm werden. Die
Überalterung ist jetzt zum Teil auch schon schlimm.
Ja,
und eine sehr schöne Szene, das ist auch die Schlussszene, ist, dass man halt das Bild, das hat sicher jeder schon mal gesehen, so ein überfüllter Zug in Bangladesch, wo die Leute in Trauben auf dem Dach drauf hocken und an den Türen hängen sie noch in Trauben und der Zug fährt so durch einen Slum und überall Leute und da denkst du, ah, viel zu viele Leute, speziell viel zu viele arme, dunkelhäutige Leute und ja, so kann es nicht weitergehen. Und dann sagt er, ja, okay, das gibt's, und er fährt auch selber mit dem Zug mit. Das ist ganz lustig, als einziger Weißer sitzt er dann am Dach und geht von lauter Bangladeschis. Und er sagt, aber das ist nicht so, dass jeden Tag der Zug dort so ausschaut, sondern sie haben dort einmal im Jahr so ein Fest, wo Millionen von Muslims hinkommen, so eine, wie in Mekka, aber als ein regionales Fest. Und zu dieser Zeit ist der Zug halt so überfüllt, das hat Tradition.
Okay,
und da sitzen dann wirklich die Leute. Aber das ist nicht normal.
Das,
ist
das Bild funktioniert wahrscheinlich.
Ja, aber so gut, und das Bild wird dann aber im Westen, glaubt man, in ganz Bangladesch fahren die Züge jeden Tag so herum. Das ist aber nicht so. Ne? Und dann fährt er da, sitzt da am Dach von dem Zug und der Zug fährt halt so ein Diesellok. Und dann beschreibt er sehr nett, dass er eigentlich keine Platzangst gehabt hat oben am Dach. Also man sieht mit der Kamera, er ist da oben und er sagt, die Leute halten sich gegenseitig fest und er fühlt sich eigentlich geborgen, okay, weil jeder auf jeden aufpasst. Und man sieht dann einen fliegt so ein Käppi weg und alle bedauern den halt. Und die Leute winken und haben eigentlich auch Gaudi, obwohl die Umstände eigentlich katastrophal sind.
Das ist also auch so auf Mikroebene gezeigt, dass man, auch wenn es eng ist, kann man miteinander auskommen.
Und er sagt dann einen sehr schönen Schlusssatz. Er sagt, es ist nicht ein Problem, wie viele Leute wir sind, sondern wie wir miteinander umgehen als Menschen. Also wie die Verteilung funktioniert, wie die Gerechtigkeit funktioniert, wie der Zusammenhalt von Leuten funktioniert. Also ich muss sagen, ich bin auch aufgewachsen mit diesen Population-Boom und Überbevölkerungsängsten, was man halt so mitkriegt. Ja. Und auch, ich habe schon auch immer wieder diese Kritik mitgekriegt, aber dass zum Beispiel die Leute in den Entwicklungsländern sagen, ja, pass auf, ihr Reichen könnt es nicht hergehen und uns Armen sagen, wie wir leben müssen und dass wir nicht Auto fahren dürfen und ihr dürft es. Und so, ja.
Ja.
Und, aber ich muss sagen, dieser Film hat das sehr schön zusammengefasst und kann es eigentlich empfehlen. Es ist ein sehr netter Film, der einen mit einem guten oder ein bisschen, sagen wir, eine Weltsorge weniger.
Mhm.
Ja, also weil er sagt das sehr schön, es ist nicht das Problem, dass zu viele arme Leute gibt, also dass zu viele Leute gibt, sondern dass die Leute nicht Zugang zur Bildung haben und nicht gerecht behandelt werden sozusagen. Und auch was ja überall rauskommt, sobald die Leute Geld haben und sie reifer werden, haben sie auch weniger Kinder. Also das passiert von allein. Aber es wird sozusagen sich derzeit mehr darauf konzentriert, denen halt Zwangssterilisierungen zu machen oder Vorschriften oder Familienpolitik als versuchen, die reich zu machen.
Ne? Auf falschen Ebenen.
Ja, ja. Also, dass man das durchaus politisch lösen kann.
Mhm. Eine Biertoch-Empfehlung sozusagen.
Eine Biertoch-Empfehlung.
Ist aktuell im Kino.
Im Kino, Population Boom, schöne Homepage und auch sehr nett gemachtes Begleitheft gibt es dazu.
Sehr gut.
Sehr gut. Film von Werner Bothe.
So.
Jetzt hat der Harald ein Bier. Jetzt kann man ihn fragen. Harald, was hast du uns denn mitgemacht?
Hallo.
Ich mache mal ein Foto von deinem Kiste. Du hast da dem Florian eine riesige Rolle gegeben.
Ja, dir war schon
umgekehrt.
Der Florian hat dir eine Rolle gegeben.
Mhm. Ein Teil.
Auf der Rolle ist was drauf?
Das hat mit einem Projekt zu tun. Und zwar.
Das ist ein LED-Streifen oder was?
Es gibt LED-Streifen. Das sind RGB LED-Streifen.
Mhm.
Und hier ist ein warm-weiß LED-Streifen.
Okay.
Okay, das sind so von weiß und okay, ja, passt.
Ja,
okay, ja. Also es ist ein Plastikbundle mit kleinen Chips drauf.
Bitte ja, mit Leuchtdioden.
Die Chips sind die Leuchtdioden und das
schaut sehr futuristisch aus.
RGB, rot, grün, blau.
Bitte auf die Shownotes schauen, dort sind die Fotos.
Ja genau, der LED-Streifen kann eben RGB, die Grundfarben, und kann man damit Farben mischen.
Mhm.
Der zweite LED-Streifen ist... Und ich kann jetzt jedes Lampen von dem einzeln ansteuern?
Bei dem Streifen nicht, es gibt Streifen, die das können.
Mhm.
Die Streifen werden mit 12 Volt versorgt. Und die Streifen, wo man jede Lampe einzeln ansteuern kann, gehen mit 5 Volt.
Mhm.
Und muss mit einem Serienprotokoll die Bitmuster schicken. Die gehen eben reinweiß und gehen nur aus Licht der Kette zum Ansteuern.
Das ist für Beleuchtungszwecke da. Gleichzeitig sozusagen kontrollieren damit.
Genau.
Die Farbe und die Helligkeit.
Aber nur vom ganzen Streifen.
Vom ganzen Streifen, ja. Dazu gibt es einen kleinen Ansteuerprint.
Und lass mich raten, der hat ein Six-Loban-Modul drauf? Oder noch
nicht? Genau, den steckt man da. Das ist der Versuchsprint, der steckt dann hier mit dem Steckbrett zusammen, auf dem ein Six-Loban-Funkmodul oben ist. Mhm. Und die Idee ist das, den weißen Streifen mit einem RGB-Streifen zu kombinieren, dass man ein weißes Licht hat plus eine Farbmischung dazu.
Die ich mir wünschen kann.
Die du dir wünschen kannst. Das ist zum Beispiel interessant für Aquarien, dass du eben den Fischen...
Ich kann den viermal am Tag in einen Sonnenuntergang dann machen.
Zum Beispiel, ja. Da werden manche sagen, ja wozu, ne? Das ist bei manchen Fischen wichtig, dass sie Nachwuchs kriegen. Da hält man genau die Lichtfarbe ein und die Dauer des Lichts. Und natürlich noch Wassertemperatur und so. Ne? Und da das normalerweise relativ großspielig ist, bauen wir solche Ansteuerungen jetzt selber. Weil das Make halt ist nicht da, der hat Fische. Mhm. Und der braucht es.
Interessant, im Endeffekt dann hätte man dann Software, wo man dann so Vermehrungsprofile von Fischen angeben kann, beispielsweise. Mhm. Wäre möglich.
Ja, es gibt Fische, die eben auf Licht reflektieren bei Vermehrungsprozessen, mhm, und da lasse ich sie sich optimieren. Ja.
Das Board da, das gibt es zu kaufen oder hast du das selber?
Nein, das habe ich ausgebaut, ein einfaches Ansteuerungsprint. Mhm. Und der Print, wo das alles oben ist, den bauen wir natürlich selber. Ja. Da sind einfach die Fälle für die Transistoren oben. Das ist zum Experimentieren, ist das ideal. Ja, dann habe ich noch was Zweites mit. Das ist ein recht interessantes Gerät. Das hat unten einen Bewegungsmelder.
Ja.
Und eine Helligkeitsanzeige, also ein Messgerät drinnen.
Mhm. Und das ist so eine Art Kastel mit einer Plexiglas-Abdeckung in der Halbung.
Ja, schaut eigentlich aus wie als der oben Lampe, unten der Sensor. Mhm.
Dann kann man die Lampe einschalten. Und das tut sich nichts, weil die Batterie nicht eingelegt ist. Das werden wir aber gleich machen.
Klassische Vorführeffekt.
Da drinnen ist jetzt natürlich auch ein Six-Loban-Funkmodul. Warte, ich muss mal den Deckel aufbekommen. Mhm. Sieht man daran, wenn man die Batterie einlegt, dann funktioniert der Boot, oder? Und normalerweise ist es so, wenn man dann einschaltet, kann man einschalten, dann hat man Licht. Mhm. Das kann man natürlich jetzt über die Ferne auch ein- und ausschalten.
Das heißt, du könntest jetzt per Handybefehl zu Hause das leuchten lassen.
Genau. Man kann es auf Dauer einschalten, auch per Hand, ne, dann brennt es. Man kann es ausschalten, man kann gehen auf 30 Sekunden. Dann schaltet es sich aus, wenn man sich bewegt, geht es wieder an. Allerdings nur, wenn es finster genug ist. Ich höre nur, wie es ja, das geht natürlich jetzt nicht. Wenn es finster genug ist und man bewegt sich, dann müsstest du da angehen.
Finster genug und bewegen aus. Oder wie, oder was?
Ja.
Also okay,
das sind zwei Parameter.
Mit dem Dunkeln, dass wenn es jetzt ist, kann man...
Nein, das ist zu hell hier. Mhm. Und wenn es dunkel genug ist,
also
und man bewegt
sich...
Wenn
du im Dunkeln aus Klo merkt es das und macht das Licht
an. Genau, und macht das Licht an. Die Zeit kann man einstellen zwischen 30, 60 und 90 Sekunden. Und wenn man es hier auf 60 Sekunden stellt, dann kann man es auch über das Funkmodul programmieren. Die Zeit und das Verhalten.
Und das kann man schon kaufen im Shop? Oder
das wenn es ihm interessiert, das soll man ein Mail schicken.
An mit Harald, der Developer.
Naja, wir bauen jetzt ein paar. Eins hat schon der Schleinzer Peter. Dies ist hier. Eins habe ich daheim. Das gibt mein Sohn nicht mehr her.
Aha, was macht er damit?
Ja, wegen einem Klogin.
Achso, und trägt er das dann mit sich herum? Oder?
Nein, das stellst du hin. An einem beliebigen Ort.
Okay, dort wo ihm normal zu dunkel ist.
Dort, wo man eben vorbeigehen muss. Mhm. Und er möchte in der Nacht nicht das Licht auftreten, ist ihm zu hell.
Ja.
Sondern er möchte das Nachtlicht haben, wenn er vorbeigeht. Mhm. Ja. Soll es angehen und selber wieder ausgehen.
Aber das Problem ist, die sind jetzt batteriebetrieben. Oder kannst du die auch Steckdosen betreiben?
Es gibt auch eine Steckdosenvariante, die habe ich nicht mit. Mhm. Die hat aber den Ja, den verwendet man anders. Der steckt also relativ weit unten. Mhm. Und ich habe, die haben keine Bewegungsmelder. Mhm. Also die leuchten dann immer, wenn es dunkel ist.
Aber du könntest theoretisch auch ein Bewegungsmelder-Ding machen mit Steckdose.
Damit könnte man theoretisch auch machen, ja. Die Frage ist, ob damit's das am Boden sehr gut geht, ja. Mhm. Bei Steckdosen in Brusthöhe geht das natürlich sehr gut. Mhm. Bei Steckdosen in Bodenhöhe ist fraglich, ob das wirklich gut geht.
Weil das Licht dann nicht gut ist,
oder? Weil die Sensoren haben die Streuung nach oben eher nicht, sondern eher nach vorne.
Mhm. Ja, aber du kannst ja mit einem Verlängerungskabel... Das
nein, der Bewegungsmelder. Der ist unten eingebaut und wenn du auf dem Boden sitzt, dann...
Ja, aber du kannst ja das Kastel auch höher tun, ne?
Ja schon, aber wenn...
Ah, dann läuft dein Kind unten durch.
Ist hinten montiert direkt.
Mhm. Ach so, ich verstehe es. Okay, es ist kein Kabel dazwischen. Es ist kein
Kabel dabei.
Mhm.
Ja, das Interessante ist daran, eben wenn du dich bewegst, geht das Licht an.
Mhm.
Und ja, und dann nach einer eingestellten Zeit wieder aus. Und man kann es auch über die Ferne eben steuern, auf Dauer an oder eben aus oder eben auf Bewegungsmelder. Mhm.
Und da sind LED-Lampen drin, oder?
Da sind jetzt weiße LEDs drin, die gibt es auch färbig.
Und das sind dieselben LEDs wie auf dem LED-Streifen oder andere LEDs?
Das sind so LEDs wie auf dem LED-Streifen oben, nur auf einem Kunststoffplatte drauf gelötet.
Mhm.
Das nach oben leuchtet und durch den Schirm verteilt sich das Licht.
Und dein Sohn benutzt das jetzt schon, oder?
Ja, ja.
Mhm. Und freut er sich?
Also. Ja, der freut sich, ja. Das hat Spaß daran.
Geht jetzt öfter nachts aufs Klo, oder? So schön ist.
Ja, genau. Ja, der Kleine ist dann gleich einmal dreimal aufs Klo gegangen, um zu schauen, ob das eh geht.
Inspektion.
Inspektionsgänge, ja, eine nach dem anderen. Ja, die Kinder haben Spaß damit und sie vergessen nicht, wie das Licht abzudrehen, weil...
ich glaube, du hast jetzt ein wirklich 100 Jahre altes Menschheitsproblem gelöst.
Ja, jeder der Kinder versteht mich. Vielleicht hört einer zu. Ja.
Und weißt du schon Kostenpunkt, was das dann in der Kosten wird, wenn es einmal im Shop landet?
Ja, auch so ungefähr 40 bis 50 Euro.
Mhm.
So wie alle Sachen.
Mhm.
Fast alle Sachen. Es ist doch relativ viel Handarbeit dabei. Und also zwei Prints werden bestückt, da muss man es auch händisch verbinden, weil das ist rechtwinkelig eingebaut. Ja, wieder zusammenschrauben und fertig. Programmieren. Wie gesagt, sie kommen schon vorprogrammiert.
Mhm.
Man kann die Software natürlich ändern, weil es ja offene Hardware ist und Software. Und jeder kann sich die Software dann beliebig anpassen. Jo, die Geräte sind über IPv6 ansprechbar, über 6LoWPAN. Und das ist ein Low-Power-Funk, damit man eben mit den Batterien auch relativ lang auskommt. Wie lange man da genau auskommt, weiß ich noch nicht. Das kommt auch die Frequenz der Kinder an. Wie oft und wie viele Sekunden ist es eingestellt und so weiter.
Lässt du schon ein Log-File mitschreiben, dass du es nachher auswerten kannst.
Ja, das ist das Interessante dann, dass man eben auch messen kann. Du kannst dann messen, wann ist der Bewegungsmelder angegangen, wann ist die Lampe angegangen. Das sind die Ziele. Die Software ist noch nicht ganz fertig. Bis jetzt kann man eben die Sachen ein- und ausschalten. Die Zeiten.
Und wird das auf Haustiere genauso ansprechen, also wird die Katze dann das Licht anschalten sozusagen?
Ja, bei einer gewissen Größe geht es dann an. Also bei Hunden sicher, bei Katzen wahrscheinlich auch.
Mhm.
Bei kleineren Tieren glaube ich nicht.
Mhm.
Also als Mausefalle wahrscheinlich nicht geeignet. Ja, soviel zum Thema Smart Home. Und Näheres könnt ihr schauen auf www.osdomotics.com, Wiki oder Shop-Bereich und dann sieht man das eh.
Sehr gut. Florian, Thema?
Nein, eigentlich gar nichts.
Na dann?
Du auch nichts mehr?
Nein,
ich möchte mich abschließend bedanken bei unseren Flutter-Sponsoren, oh, die uns geflattert
natürlich.
Also vielen Dank,
das müssen wir am Anfang machen jetzt
mal. Ja, haben wir vergessen.
Ja,
ja.
Da fällt mir doch was ein.
Bitte.
Nachdem ich ja jetzt irgendwie geflattert habe, es gibt ja dieses coole Tool, ich glaube Synergy heißt es, dass man auf einem Rechner halt seine Maustastatur und so hat und auf einen anderen Rechner damit steuert, dass man einfach sagt, ich habe jetzt mein Notebook neben meinem Bildschirm vom Standrechner Und wenn ich jetzt mit der Maus rechts rüberfahre, dann bin ich am Notebook und steuere mit derselben Maus und derselben Tastatur. Und nachdem ich ja jetzt einen neuen Rechner habe und da leider halt auch Windows 7 läuft, weil zum Spielen. Es ist einfach
ein Spiel, dass das LE Noir gekauft hast, ne?
Ja, das auch. Das habe ich auch schon halb durch.
Kannst du auch gleich sagen, wie das so ist?
Es ist cool. Die einzigen Sachen, die mich geärgert haben, sind nicht vom Spiel selber, sondern es war halt am Anfang mit den tollen Kopierschutz und ganzen Sachen. Ich habe mir gedacht, man kauft sich mal wieder ein Spiel.
Ja, und wie war der Kopierschutz?
Das ist eine Online-Aktivierung, aber die hat erst einmal, ich habe es erst gestartet, dann hat er nur irgendwie so eine der Name vom Spiel in Neonbeleuchtung rumgeflackert und dann irgendwie gesagt, dass er synchronisiert. Mehr stand nicht und das hat halt nie aufgehört. Dann habe ich nachgeschaut, dann ist es ein normales Problem und muss einen Patch installieren, weil sonst kann man es gar nicht aktivieren. Habe ich einen Patch installiert. Dann hat er gesagt, ja, er kann aber nicht aufs Internet zugreifen. Und die tolle Windows Firewall hat mir auch nicht vorgeschlagen, dass er es darf. Deshalb durfte ich das händisch eintragen und dann hat es doch noch funktioniert. Ja, und jedes Mal, wenn man startet und Internet hat, dann schaut er mal, ob es was Neues zum Downloaden gibt. Und es wird wahrscheinlich nie wieder was geben, weil das Spiel schon so alt ist.
Ja, dabei ist es gar nicht so
zuverlässig langsam beim Starten, weil er jedes Mal nachgucken
muss. Na, beim Starten vom Spiel braucht er halt immer ein bisschen, um nachzuschauen, ob es irgendwas Neues im Internet gibt.
Also er startet nicht bei jedem System starten.
Nein. Das macht er nur, wenn ich das Spiel starte. Und das dauert halt. Das ist das einzig Nervige. Und man hat ein paar Mini-Trailer von den Herstellern, die man nicht überspringen kann. Die dauern zwar nur ein paar Sekunden, aber es sind mehrere. Ja, und das sind so die typischen Sachen, die mir irgendwie immer auf die Nerven gehen beim Spielen.
Aber wenn du mal ins Spiel kommst, ist es okay, oder?
Wenn man ins Spiel kommt, von Gameplay, es ist von der Steuerung jetzt nicht extrem präzise, aber man braucht es nicht unbedingt. Es ist halt sehr viele Sachen drin. Es gab es, glaube ich, auf der Xbox auch vorher. Man merkt schon ein bisschen, dass es auch konsolenmäßig ist. Es ist nicht so viel Maustastatur, dass du wirklich genau zielst und alles. Du hast halt sehr viel Hilfen. Wenn du irgendwo entlang läufst, dann schau da, dass du nicht irgendwie aus der Bahn gerätst. Es ist vom Spielprinzip ähnlich wie bei GTA oder Mafia. Du kannst halt in der Stadt, das ist eine extrem riesige Stadt, kannst rumlaufen. Eigentlich auch alle Autos fladern wie bei GTA. Stimmt. Nur, dass es nicht fladern ist, weil du kannst sie konfiszieren.
Ja, du kannst konfiszieren. Mir ist ein bisschen vorgekommen, dass das Open-World-Teil, dass der ein bisschen leer war, die Stadt. Die Storys selber waren sehr dicht und erzählt, aber das, was GTA halt ausmacht, dass das nur Spaß macht, auch nur so durch die Stadt zu laufen.
Ja, es gibt schon viel. Also es gibt auch sehr viele. Also die meisten Sachen, die wirklich gut gemacht sind, sind halt, die kommen auch in Stories auch vor. Du hast halt riesige Gebäude, wo du auch reingehen kannst. Du kannst einfach in den Bahnhof reinlaufen. Mhm. Du kannst versteckte Fahrzeuge finden, die halt irgendwie speziell sind, die ja cool ausschauen und schneller sind und besser.
Okay, das ist ja.
Aber es ist halt viel linearer gemacht. Du hast eine Story. Du fährst zwar durch die Stadt und kriegst so Nebenquests. Das heißt, wenn du in einem Polizeiauto sitzt, kannst es sein, dass du einen Funkspruch kriegst, dort ist eine Schießerei.
Okay.
Dann kannst du sagen, ja, den nehme ich. Schaltest die Sirene ein, rast hin und schießt halt irgendwelche Gangster nieder.
Okay, das
ist. Das ist recht cool gemacht. Mhm. Das Problem an der Sache ist, ist auch das Speichern. Du kannst eigentlich nicht wirklich speichern. Das heißt, du kannst eigentlich gar nicht speichern. Immer wenn du eine Quest fertig hast, wenn du irgendwo in einen anderen Bereich gehst, zu einem anderen. Was auch immer, wenn du einen Verdächtigen befragst oder so, dann speichert er mal.
Kann lästig sein, oder?
Ja, es ist ziemlich lästig. Du kannst nicht sagen, ich will genau jetzt gespeichert haben und mal ausprobieren und nachher vielleicht wieder zurück und ein bisschen halb schummeln.
Ja, diese Saves kann man jetzt halt nicht so gut.
Das funktioniert wenn du ihn befragst und ein paar Mal falsch liegst, dann kannst du sagen, quit, nicht alles geht verloren und noch einmal und dann bist du am Anfang von dem wieder.
Okay, aber du kannst nicht sozusagen da diesen Entscheidungsbaum abarbeiten, indem du viele Speicherpunkte setzt.
Aber er macht, wenn du zum Beispiel sagst, ich will jetzt...
Es reicht eh besser.
Ja, also es reicht eigentlich eh aus, wenn man es wirklich so durchspielt. Das ist halt linear gemacht. Wenn du jetzt sagst, ich will einen alten Fall noch einmal probieren, weil ich ihn perfekt machen will oder so, dann kannst du das machen. Du kannst jeden Fall, den du gemacht hast, auswählen, nochmal spielen. Dann legt er dir dort wieder einen neuen Speicherstand an. Dann fragt er dich immer, welchen du nehmen willst. Aber ich habe noch keinen Weg gefunden, wie ich ihn lösche. Da gibt es keinen... Das heißt, ich muss jetzt immer auswählen zwischen zwei, weil ich versehentlich mal einen anderen gestartet habe.
Interessant.
Und wie sehr ist das mit den Gesichtern? Also, dass du an der Mimik erkennst, ob jemand lügt, hat das...
Genau, wie gut hat das funktioniert?
Ja, naja, du kommst nicht durch, wenn du es nicht erkennst, weil wenn du manche, bei manchen Fragen, wenn du falsch liegst, dann ist der Fall fehlgeschlagen und dich scheißt dein Chef zusammen und du darfst noch einmal. Aber wenn du die Leute befragst, du merkst bei vielen sehr schnell, wenn sie irgendwie wegschauen oder so, dass sie lügen. Aber bei manchen ist es schon schwierig. Also manchmal habe ich mir gedacht, der schaut jetzt nicht so aus. Also er schaut einen immer genau in die Augen, man merkt nichts. Das ist ein Pokerface. Ja, könnte doch wahr sein, oder was doch nicht wahr. Aber in den meisten Fällen erkennt man es gut damit.
Okay, so Fazit ist ein gutes Spiel.
Es ist ein sehr cooles Spiel. Kostet jetzt inzwischen bei Amazon 10 Euro, wenn man sich bestellt. Gibt es bei Steam, glaube ich, auch. Habe ich nicht geschaut, aber wird auch nicht mehr kosten. Du kriegst jetzt auch für die 10 Euro ist das die komplette Version, also mit allen Zusatzsachen. Da sind wirklich alle Fälle dabei, weil ich mir vorher diese Walkthroughs angeschaut. Und ich habe das jetzt selber gespielt und ich habe irgendwie doppelt so lange gebraucht, weil da zwischen immer viel mehr Fälle dazwischen sind, als in der Version vor 2 Jahren, was okay. der gespielt hat.
Also wir sind so viele dazu gekommen als Zusatzcontent, oder?
Genau, es sind alle nice. Download-Contents, die waren früher, glaube ich, bei der Xbox so zum Dazukaufen und so ein Zeug. Und in der PC-Version haben sie jetzt alles zusammengefasst für 10 Euro. Das ist es sicher wert. Auch wenn man sich im Kopierschutz rumärgern muss.
Da können wir hoffen, dass jetzt irgendwie, vielleicht kommt ja mal ein zweiter Teil von Eleanor. Man weiß es nicht so recht.
Das wäre cool.
Ja, es wäre cool, aber ja. Das werden sie mal sich ein bisschen ausrasten, weil GTA 5, glaube ich, spült genug Kohle in ihre Tasche.
Ja, das habe ich noch nicht wieder
was,
denke ich.
Was man so im Netz liest. Aber eigentlich sind wir ja abgerutscht. Du hast ursprünglich von Synergy erzählt.
Genau, das habe ich jetzt mal wieder geschaut, weil ich habe meine Maustastatur herumliegen. Normalerweise hatte ich mein Notebook angeschlossen, jetzt habe ich halt wieder einen Standrechner. Und ich will jetzt nicht immer hinten beim Umstecken gehen.
Horror, ja.
Und diese Boxen dazwischen gibt es auch, die funktionieren dann nicht so gescheit und wenn, dann kostet sie 50, 60 Euro, obwohl sie nichts tun.
Für diesen Mini-Luxus.
Ja, aber das würde zwei USB und ein Audiosignal durchschleifen. Und Audio ist auch das andere. Ich habe immer angeschlossen einfach mit dem Kabel früher oder über Bluetooth, was jetzt leider nicht mehr funktioniert mit GNOME 3.10.
Nein, wieso?
Weil die jetzt das neue Blues verwenden. Und Blues 5 ist anscheinend nicht mit Pulse Audio 14 kompatibel.
Ah, oh, Schmerzen!
Und Pulse Schmerzen. Audio braucht eine neue Version einmal. Obwohl Blues schon 5 schon ziemlich alt ist.
Es klingt nach Schmerzen aus den 2001er Jahren oder so.
Genau, es hat so super funktioniert noch vorher.
Ja.
Also einfach gesagt, aktivieren und so funktioniert es. Ich habe es auch unter Windows mal ausprobiert, da ging es zwar auch, aber es war mehr um Scheißerei als unter GNOME früher. Jetzt geht es so blöderweise gar nicht. Aber was ich jetzt gemacht habe, es gibt Pulse Audio.
Okay.
Und es gibt Pulse Audio Server auch für Windows.
Was, wirklich? Die haben es für Windows portiert?
Es kann zwar keine Echtzeit-Features und ähnliche Sachen, weil das nicht unterstützt wird.
Ja.
Und man muss einen Workaround machen, dass man im Mikrofon bei Windows 7 ins Mikrofon Anschluss immer irgendwas reinsteckt, weil sonst funktioniert das auch nicht.
Geil, so eine Dongle-Funktion.
Genau, weil Windows,
was drinnen
sein. Windows 7 generiert, wenn du was ansteckst, irgendein Device oder so. Das funktioniert sonst nicht.
Also muss
weil dieses
also
Loopback nicht funktioniert. Ja, das ist irgendwie seltsam. XP ging es noch. So. Und es funktioniert recht cool. Du startest halt dein Pulse Audio-Ding. Ich habe meinen MPD am Notebook, der halt über Pulse Audio hinstreamt.
Okay.
Hab das Synergy und im Endeffekt habe ich 2 Rechner nebeneinander, wo der Ton von beiden im Endeffekt auf dieselben Boxen gehen und mit einer Maus und einer Tastatur gesteuert.
Das ist schön, ja.
Und dann manchmal unter Windows auf Fullscreen ein Putty, dass ich auch eine Shell habe. Das heißt, es verschmilzt schon fast beide
so,
Geräte.
Also sie rechnen alle noch für sich, aber so zum Steuern irgendwie fließt das ineinander. Schön.
Dass man so schnell, während man spielt, mal rüber kann und was am Rechner machen kann. Wirklich
was Gescheites machen kann.
Genau, mal wenn der schreibt,
was Gescheites chatten. Am gescheiten System.
Genau, schnell mal chatten oder Mails checken oder schön. Was auch immer.
Ohne, dass du deine Maus und Tastatur wechseln musst.
Genau, weil ich habe auch keinen Platz für eine zweite Tastatur. Ich hatte vorher diese kleine Funktastatur, die war dann immer so schlecht zum Tippen mit Touchpad und viel Platz habe ich nicht am Schreibtisch und die Touchpad und Tastatur vom Notebook ist halt immer so weit oben, wenn man es hinstellt.
Ich erinnere mich, ich habe in den 90ern so einen Kastel gehabt. Das war richtig so, so groß wie eine kleine Schuhschale mit so einem
riesigen... Das habe ich mir angeschaut. Es gibt so welche, die so 7, 8 Euro gab es, habe ich eins gesehen, was das kann. Da stand dann dabei, es funktionieren halt keine Tastaturen mit Sondertasten, weil irgendwie da nicht alles durchreicht. Und es gibt dann die anderen, die das zweitgünstigste, was ich gesehen habe, was auch Audio und USB kann, war dann, glaube ich, für 50, 60 Euro. Mhm. Weil die haben alle auch noch VGA dabei, ohne dass man es eigentlich braucht. Für wer verwendet VGA heutzutage? Mhm. Wenn du dasselbe mit HDMI bist, kostet es wahrscheinlich.
Ja.
Deswegen wähle ich lieber Synergy. Und Synergy hat auch gerade einen Spendenaufruf. Ah, weil der Entwickler... Okay.
Ja. Jetzt kommen wir überhaupt wieder zurück.
Genau, bei Flutter. Genau.
Weil
wenn man sich jetzt runterlädt, steht da irgendwie, ja, spenden, dann haben sie so einen Premium-Account und ähnliche Sachen, was ich irgendwie, naja, dieses Freemium-Ding ist halt sehr komisch. Das, naja, es funktioniert halt schon gut. Du hast halt so Sachen wie, wenn du so ab 1 Dollar Spende, kriegst du halt so einen Premium-Account dann. Mhm. Und kannst dann so Features machen wie Drag and Drop, dass du irgendwie Files von einem Rechner zum anderen rüberträgst.
Oh.
Das, ja,
das klingt verführerisch, muss ich sagen.
Das wäre schon cool. Andererseits, ich bin mir nicht so sicher, wie gut es funktioniert, ja. Nachdem der neueste Client erst einmal nicht gestartet hat unter Windows 7, der Server, irgendwas nicht funktioniert, dann habe ich es doch noch irgendwie zum Laufen gekriegt, umständlich mit ein paar Mal neu installieren.
Ja.
Und Verschlüsselung können die auch schon, aber irgendwie sagt der Client unter Linux dann immer nur Protokollfehler, wenn du mit dem Server mit Verschlüsselung reden willst. Das heißt, man muss alles ohne Verschlüsselung plain übertragen.
Okay, also das ist alles, ja.
Da sollte man schauen, dass man am besten am selben Switch hängt, dass man da gescheite Direktverbindung hat.
Apropos Verschlüsselung und Dateien übertragen und so, da habe ich noch eine letzte Sache, die ich gelesen habe über Samba 4, nämlich ist jetzt auch eine neue Version oder irgendwas ist rausgekommen und ich habe mir über Samba 4 ja nie Gedanken gemacht, weil Samba 3 halt immer da und umsteigen und neu. Und es gibt schon länger, aber irgendwie habe ich jetzt, zwei Features gelesen, die mich sehr reizen. Erstens kann es jetzt auch die verschlüsselte Übertragung. Das bis jetzt nicht beherrscht.
Das war keine Verschlüsselung?
Das war keine Verschlüsselung.
Aber er hat zumindest richtig authentifiziert.
Genau.
Das ist immer, immerhin was, das hat NFS irgendwie nicht.
Immer was. NFS, ja, das war immer ein bisschen krampfig zu konfigurieren, das NFS. Ist auch nie was weitergegangen bei dem Projekt.
Ja, NFS 4 und so, doch, ja, das kann man mit Kerberos betreiben und mit allem möglichen.
Wird das noch aktiv weiter betrieben?
Naja... Mehr oder weniger, es funktioniert nicht richtig gut. Mhm. Kerberos, es geht schon irgendwie, aber es ist umständlich alles.
Ja, ich habe so viel gesehen, wenn du dann beginnst, irgendwie auf den Server zuzugreifen mit Tablets und solchen Zeug, dann kannst du dich mit NFS browsen gehen. Brauchst du es halt.
Ja.
Das ist halt so der Realität der Medienabspieler und mobilen Devices oder so.
Das hat mir auch gewundert, dass XBMC hat standardmäßig Samba
als Zugangsmethode.
Ich meine, sonst, Linux halt nicht. Kann eh perfekt Samba, aber
ja, das, genau, ist kein Problem.
Ist halt das Protokoll nicht so ganz.
Ja, wobei, ich glaube, die Samba-Entwickler haben sich eh schon ziemlich in den Arsch bissen, weil sie gemeint haben, sie würden sowas, sie haben ja irgendwie von Microsoft reinschauen dürfen, wie das alles aufgebaut ist und so. Aber sie haben gemeint, das würden sie wahrscheinlich eh nie wieder machen, weil du darfst dann alles Mögliche reinschauen oder du darfst nichts damit anfangen nachher. Weil du unterschreibst dann weiß nicht was für Sachen und darfst es dann nicht einmal gescheit. So das heißt, wirklich alles weiterverwenden.
Machen, ja,
das
hält dann wahrscheinlich auch auf. Ja,
ja, und es wird dadurch nicht so viel schneller nachher die Entwicklung, wenn überhaupt, wenn es nicht extra noch behindert.
Ja, das andere, was mich an Samba 4 noch gereizt hat, und das ist ein totales Problem, ein Luxusproblem, was ich allerdings habe, ich habe sehr viele Dateien auf meinem Samba-Server, die da rumliegen, und Samba 4 beherrscht serverseitiges Kopieren, und das ist wunderbar. Weil normalerweise, wenn du mit Samba jetzt Files rumhantierst und sagst so, ich möchte dieses File vom Upload irgendwo anders hin kopieren, dann kommst du zuerst einmal zu deinem Client runter und von deinem Client wieder oben.
Das ist auch echt schön.
Wahnsinnig, genau, richtig. Deswegen Samba 4, ich werde berichten, ich werde mir das besorgen und überhaupt. Ole, dass das endlich mal angegangen worden ist.
Wenn wir über Scheren sind, ich kann noch eine kurze Warnung aussprechen. Ich habe mir Retro-Share angeschaut.
Ah ja, genau, das ist ja auch eine genau.
Es funktioniert nur nicht wirklich.
Okay.
Also
es gibt schon seit einiger Zeit, seit 2 Jahren oder so, schwirrt das.
Ich glaube, das ist die Version 0.13, 0.14 jetzt. Ich glaube, in der neuesten Version ist plötzlich der. Du konntest früher immer Gruppen anlegen. Das heißt, du konntest sagen, dieser Ordner ist halt in der Gruppe, ist hat Berechnungen für Gruppe XY.
Mhm.
und kannst sagen, die Leute sind in der Gruppe, die dürfen halt das. Und jetzt sind plötzlich die Gruppen verschwunden in der neuesten Version. Es gibt auch keinen Button mehr zum Gruppenanlegen.
Okay.
Und wenn das 19 ist, gibt es es nicht mehr. Sie haben es irgendwie in Form geschrieben und sie haben gemeint, ja, das kann mit einem Upgrade Zusammenhang liegen, weil man muss jetzt irgendwo einen Port umstellen, weil das in demselben Config-File ist und deswegen sich das beeinflusst. Aber ich mir gedacht habe, wenn das jetzt die offizielle Erklärung dafür ist, haben die sehr viel falsch gemacht. Mhm. Weil irgendwas im selben Settings-File ist, sie sich gegenseitig beeinflussen können, dann, ja.
Ja, also nur kurz zur Erklärung für die Hörer, RetroShare ist eine Software, um Dateien mit seinen,
ja,
auch eine nur. Vertrauensbasis ist das doch so.
Erstens so, verschlüsselte Übertragung. Ja, es hat halt so ähnlich wie GPG-Keys, die du austauscht.
Okay.
Damit halt, dass du asymmetrisch die Keys machst, damit verschlüsselte Tunnel aufbaust. Du hast so Distributed Hash-Tables wie unter Torrent-Dinger, dass du sich die Leute auch findest, ohne dass du einen zentralen Server baust, was aber häufig nicht funktioniert.
Okay, das ist schon mal okay.
Ja, es ist halt schwierig zu machen. Und du kannst aber, hast zum Beispiel interne Foren auch, du hast Chats drinnen, du hast sogar Voice-by-IP-Plugin.
Das klingt so ein bisschen wie SoulSeek auch ein bisschen, oder? Es ist ein bisschen Dateien plus, aber du kannst
eigentlich alles
kommunizieren. Ja. Also Kommunikation plus Dateien tauschen.
Ja, weil ich hätte mir gedacht, Dateien sind so das Wichtigste dran, was aber am schlechtesten funktioniert von allem. Das heißt, ich sehe auch niemanden mehr online, seit einem Update funktioniert nichts mehr. Okay. Vorher habe ich noch Leute online gesehen, konnte sogar chatten, das hat funktioniert. Dateien schicken war halt so eine andere Sache.
Also zurzeit keine Empfehlung.
Leider nicht wirklich gut verwendbar. Es ist schon schwierig, wenn man ungefähr sich mit der Materie auskennt, aber wenn man da in Line davor sitzt, wird er schreiend davonlaufen. Das User Interface ist jetzt auch nicht wirklich so, dass man sich auskennen würde, wo was ist.
Ja. Ich habe ja auch, ich überlege mir jetzt mal, apropos verschlüsselte Kommunikation auszuprobieren. Angeregt eigentlich durch den Johnny, nämlich eine Erweiterung fürs XMPP-Protokoll. Fürs Java? XMPP? Ja, ich verwechsel das mal. Alter, das dringt immer durch, das hält sich nicht in meinem Gehirn. Gibt es eine Erweiterung, die nennt sich Off the Record. Und die sind
verschlüsselt. Ja.
Genau, richtig, als Plugin von Pidgin. Und ja, das würde ich gerne mal ausprobieren, wie man das. Wie man das aufsetzt, dann muss
eigentlich das Plugin aktivieren und dann
funktioniert das. Gell? Das ist nämlich nur Client-Side. Das heißt, der Java-Server weiß eigentlich gar nichts von der
Verschlüsselung,
weil da reicht es noch weiter.
Es funktioniert auch mit anderen Sachen. Es ging auch über ICQ früher zum Beispiel.
Okay.
Oder MSN, alles was Pidgin kann.
Das heißt, das steht vor dem Protokoll, verschlüsselt einfach die Nachrichten
und
überträgt die verschlüsselten Nachrichten.
Das ist leider auch der Grund, warum die MPFI oder Telepathy-Leute sagen, dass sie das irgendwie nicht implementieren.
Weil das können sie nicht integrieren in ihr
Super-Framework? Nein, weil sie meinen, es ist der falsche Ansatz, weil es sollte das Protokoll irgendwie haben oder so. Und es sollte nicht so eine Push-Lösung sein, dass man es vorher verschlüsselt und dann irgendwie überträgt.
Ja, aber das ist halt da und das scheint ein sicherer Ansatz zu sein, oder? Ich meine, das,
je nachdem, wie sicher du es verwendest.
Macht.
Wenn du irgendwie, musst du am Anfang irgendwas austauschen, dass du weißt, dass da niemand dazwischen ist. Und da kannst du halt irgendeine Frage stellen und der schreibt dann halt irgendwie eine Antwort und dann
weiß er, dass es passt. Du musst feststellen können, dass der andere wirklich der ist. Also diese Man-in-the-Middle-Attack wird nicht ausgeschlossen durch OTR per se. Darum musst du dich kümmern.
Ja, das macht das Plugin und so. Aber es ist halt ein bisschen tricky, wenn du irgendwie eine Frage stellst und der andere muss genau das Wort so eingeben zum Beispiel. Und wenn die Frage zu einfach ist, dann kannst du wieder nicht sicher sein, ob nicht Man-in-the-Middle ist, wenn da irgendwie Wissen über dich dahinter steht.
Dieser verdammte Man in the Middle. Man stirbt da endlich.
Ja.
Na gut, Leute, ich würde sagen, wir machen langsam Schluss, oder? Schön war's.
Eine gute Verschlüsselung habe ich noch
was Kurzes. Ja, na dann.
Bei den Smart Home Sachen, die wir entwickeln und probieren, da wird der PonticOS verwendet als Betriebssystem.
Genau, ja.
Und jetzt geht es ja noch um die Verschlüsselung. Man kann ja entweder IPv6 Security einsetzen, was natürlich Ressourcen kostet und beim Keychange bis zu 7 Sekunden dauert. Das ist eine Verschlüsselung auf dem unteren Layer. Das heißt, TCP und UDP wird da halt verschlüsselt, die ganzen Pakete. Und momentan geht es mit Pre-Shared Keys. Und dann gibt es noch die zweite Variante, man verschlüsselt eben weiter oben mit TLS. Da kann man dann nicht das normale TLS nehmen, weil ja Coop das Applikationsprotokoll ist, das wir verwenden von der ETF, und Coop redet über UDP. Und TLS ist TCP. Und da gibt es eben ein erweitertes TLS-Protokoll, das heißt dann DTLS. Das wurde dann eben um einen Zähler erweitert, der eben mit lauscht, wie viele Pakete sind schon gekommen.
Ah, okay.
Weil es ja keine gesicherte Verbindung ist, ich meine jetzt kein
Handy. Deswegen musst du selber mitzählen. Deswegen
TCP. Okay, ja. TCP hat eine gesicherte Verbindung, damit nichts verloren geht.
Ja, richtig.
Da und UDP Pakete. Ist eine ungesicherte Verbindung, da können Pakete verloren gehen.
Deswegen wird es so gern bei Streaming eingesetzt, weil da musst du halt nichts überprüfen.
Es ist für Streamer einfach weniger Ressourcen. Genau. Ja. Und damit man diese Funktionalität wieder bekommt, werden eben die Pakete bei DTLS nummeriert und man kann sie wieder zusammenfliegen.
Ah, nice.
Und eine normale DTLS-Bibliothek für zu groß ist für Mikrocontroller, für 8-Bit-Mikrocontroller, gibt es jetzt eine Tiny-DTLS-Lib. Mhm. Und die schafft eben für dich eine abgesicherte UDP-Verbindung, über die man natürlich jetzt beliebige Protokolle fahren kann, wie zum Beispiel Coop. Nice. Die auch von 8-Bit-Mikrocontroller ausgeführt werden können.
Und die ressourcensparender dann im Endeffekt ist diese Lösung als, das, als die eingebaute Security in IPv6.
Ja, genau, natürlich, weil sie ja auf Applikationslayer basiert und nur jetzt deinen Applikationsport verschlüsselt und nicht alle anderen auch. Ne?
Okay.
Das heißt, du verwendest nur noch bei deiner Applikation eine Verschlüsselung, bei den anderen Diensten nicht.
So viel granularer sozusagen verschlüsseln.
Super. Und das klingt sehr gut. Das werden wir ausprobieren und einbauen, damit wir auch die Coop-Meldungen verschlüsseln können.
TTLS.
DTLS,
Dora. Dora, okay.
Also die Bibliothek heißt Tiny DTLS.
Okay. Wieder was gelernt, sehr gut. So, letzte Frage in die Runde. Gibt es noch? So, so sei es. Star Command, das ist vom letzten Humble Bundle. Ja. Es hat diversen Leuten, die es gezeigt hat, sehr gut gefallen. Es soll nicht so gut sein, wie, das ich auch nicht kenne, auch nur vom Hören sagen, wie Faster Than Light, das auch gerne also, von vielen gespielt haben. Aber es
schaut so schön comic-mäßig aus.
Ja. Also so mir hat das auch gut gefallen. Humble Bundle war überhaupt ein. Habe mich jetzt die letzte Woche beschäftigt und es ist einfach nett. Ich überlege mir jetzt, obwohl ich beim Neuen ist halt Worms dabei. Ich sollte vielleicht mal wenigstens einmal in meinem Leben Worms spielen, habe ich mir gedacht. Also ich überlege mir, ob ich das Bundle nicht auch kaufe.
Na gut, dann übergeben wir an, ich nehme an, wir haben wieder ein Bitcoin-Update.
Noch nicht, aber wenn es eins gibt, wird es auf jeden Fall angeschnitten.
Und sonst bis nächste Woche.
Genau. Schön war's. Bis dann.
Bis dann.
Ciao.
Baidu akzeptiert Bitcoin.
2 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung durchbrochen.
Namecoin war tot und wiederbelebt.
Neue Bitcoin-Musikvideos.
Einkaufen bei Walmart mit Bitcoin.
Bips integriert Bitcoin für BigCommerce.
Sharedcoin Blockchain-Info integriert CoinJoin.
TrueCrypt Audit.
Diese Folge 48 findet ihr unter bitcoinupdate.com.